Wenn Sie am technischen Puls der Zeit sein möchten, dann ist VD Nachrichten Plus genau das Richtige für Sie. Das sind tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik auf vdnachrichten.com. Exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein unverbindliches Probeabo für 4 Wochen. Der Link steht in unseren Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute schauen wir mal in die Zukunft und beschäftigen uns mit Trendthemen. Wie entwickelt man eigentlich am Puls der Zeit und wie trifft man wichtige Entscheidungen für die Zukunft? Hier kommt das Thema Trendmanagement ins Spiel. Was das eigentlich ist, verraten uns unsere Gäste Bert Mietschnick und Professor Oliver Meyer.
Ja, unser erster Gast, Bert Mietschnick, ist nach einer erfolgreichen Karriere als Innovationsmanager in der Industrie inzwischen als Dozent und selbstständiger Unternehmensberater tätig. Hallo an dieser Stelle. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt bei der Vermittlung von Entrepreneurdenken, kundenzentrierter Innovation, Zukunftsmanagement und Nachhaltigkeit.
Ja, und Oliver Meyer leitet bei der Bayern Innovativ GmbH in Nürnberg den Bereich Energie und Bau. Hier geht es um das Vernetzen und Fördern von vor allem KMU und auch um die Transformation, die für eine stabile Zukunftsentwicklung notwendig ist. Herzlich willkommen, meine Herren.
Hallo.
Hallo.
Ja, dann direkt mal an den Herrn Mietschnick als erstes. Erklären Sie uns doch einfach mal zu Beginn, was ist eigentlich Trendmanagement?
Ja, hallo erst nochmal von meiner Seite. Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Trendmanagement ist was, mit dem sich die meisten Unternehmen auseinandersetzen sollten, aber es eigentlich viel zu wenig tun in der Praxis. Das ist nämlich die Frage, wie spiele ich denn Zukunftsinformationen in meine eigene F&E-Planung rein? Also wie kann ich mich gezielt heute mit bereits erkennbaren Signalen, Anklängen aus der Zukunft beschäftigen? Wie kann ich gezielt danach suchen? Wie kann ich einfach meine Augen öffnen? Und wie kann ich mir deutlich machen, wie denn das wahrscheinliche Zukunftsumfeld für die künftigen Produkte und Dienstleistungen meines Unternehmens aussehen wird? Weil das wird ja entscheidend sein für den Erfolg, wie eben diese Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der Zukunft dann tatsächlich auch ankommen werden.
Und wie sieht dieses erfolgreiche Trendmanagement aus? Welche Faktoren gehören dazu?
Genau, also ich hatte ja schon den Zukunftsbezug immer gesagt. Also das eine ist eigentlich eine gezielte Offenheit aufzubauen, dass man einfach Zukunftssignale, jetzt für Ingenieure natürlich insbesondere auch technologische Signale, einfach bewusst wahrnimmt, sich fragt, was bedeutet das eigentlich jetzt für mein Unternehmen oder für mein Produkt oder für meine Technologie. Aber auch für Ingenieure sagen wir eben ganz wichtig, dass es heute eben nicht mehr reicht, nur die Technik im Blick zu haben. Das heißt, auch als Ingenieur muss ich mir jederzeit natürlich darüber im Klaren sein, wie ist meine Technologie jetzt in den größeren Kontext beispielsweise der Gesellschaft eingebettet. Jetzt reden wir heute natürlich von solchen Megatrends wie Nachhaltigkeit, wie Energiewende, wie diesen ganzen Themen. Das heißt, das werden die großen Leitthemen der Zukunft sein, zu denen sich auch meine Technologie, auch wenn es vielleicht erstmal gar nicht so naheliegend ist, irgendwie wird positionieren müssen. Und das ist eigentlich einer der Faktoren, sich eben einfach immer klar zu machen, was sind genau diese zukünftigen Entwicklungen für das Umfeld meiner heutigen, aber natürlich insbesondere künftigen Angebote, also Produkte und Dienstleistungen.
Ja, wie darf man sich das so in der Praxis vorstellen? Also wie geht man da dran, ne? Also dass man irgendwie überlegt, was kommt jetzt in Zukunft irgendwie hier auf meine Abteilung, mein Unternehmen zu? Wie mache ich denn so eine Trendthemenanalyse?
Genau, also der erste Schritt ist traditionellerweise, dass man für sich selber erstmal festlegt, was bedeutet eigentlich Zukunft? Also sprich in meiner Branche, was ist eigentlich kurzfristig, was ist mittelfristig, was ist eine langfristige Zukunft? Wenn wir in der IT unterwegs sind, dann ist natürlich eine kurzfristige oder eine mittelfristige oder selbst eine langfristige Zukunft überhaupt nicht vergleichbar mit einem Kollegen, der beispielsweise in der Bergbauindustrie arbeitet. Da sind also Welten dazwischen. Also sprich, was bedeutet erstmal in zeitlichen Horizonten diese Elemente kurz-, mittel-, langfristig? Und wenn man das für sich festgelegt hat, dann geht es eben mal darum, für sich selber zunächst relevante Trendumfelder festzulegen. Also wo sind denn Zukunftsinformationen, wo sind Zukunftsbewegungen sichtbar, die für mein Unternehmen, für mein Produkt möglicherweise zutreffend sein könnten. Da gibt es eine relativ gut erprobte Methodik, die nennt sich in einer Schreibweise Pestel. Da screent man in einer systematischen Art und Weise verschiedene Themengebiete ab, also beispielsweise die Politik, das steht also für das P in Pestel, dann die Economy, die Society und so weiter. Ich werde sie jetzt nicht alle runtertickern. Das heißt, wir haben ja eine systematische Suchreihenfolge nach relevanten Trends, die wir heute bereits wahrnehmen können, die zukünftig eben auch wichtig sind. Und dann gibt es noch ein weiteres Element, was wenige Unternehmen wirklich erfolgreich tun, was man aber machen kann. Das ist so für dieses Thema auch für sogenannte schwarze Schwäne. Erkläre ich gleich, was das ist. Frühindikatoren aufzubauen. Also schwarze Schwäne werden im Trendmanagement immer solche Trends oder solche Ereignisse benannt, die nicht wirklich von vornherein erkennbar waren. Also das klassische Beispiel, es gibt jetzt morgen ein großes Erdbeben in einer wirklich wichtigen Wirtschaftsregion oder die Aliens landen in Roswell.
Kann
Sowas
alles passieren.
wären schwarze Schwäne. Hat niemand damit gerechnet und hat natürlich, wenn es passiert, trotzdem massivste Auswirkungen potenziell. So, und bei diesen schwarzen Schwänen muss man halt dazu sagen, auch in dem Bereich gibt es einige Frühindikatoren, die man wahrnehmen kann. Das heißt, manche schwarze Schwäne deuten sich in einer gewissen Weise langsam an. Ich nehme hier mal das Beispiel auch aus der aktuellen Zeit, das Thema der Konflikt eben jetzt mit Russland, der aktuell uns sehr stark natürlich beschäftigt. Das hat jetzt natürlich gar nicht erst mit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine begonnen, dass Russland auch gegen uns eine Gegnerschaft aufgebaut hat, sondern das hat sich tatsächlich jetzt eigentlich über 10 Jahre schon langsam aufgebaut, eben diese hybride Kriegführung, diese Cyberattacken, was man eben dort hätte wahrnehmen können, wenn man eben drauf geachtet hätte.
Ich glaube, der Herr
Und
Meier möchte
sowas,
was ergänzen,
ja.
oder?
Ein schöner schwarzer Schwan war auch zum Beispiel die Evergreen, die im Suezkanal blockiert hat.
Ja,
Ja,
richtig.
es läuft dann heute auch gern so unter Resilienz, die man betrachten muss, die also auch in diese Geschichte mit reingeht.
Ich hatte da auch direkt so dran gedacht, ob man die Corona-Pandemie auch als schwarzen Schwan bezeichnen kann und wie das eigentlich so rückblickend gelaufen ist. Also gab es da, ja, sag ich mal, irgendwie Trendanalysen, die das gesehen haben, weil irgendwie war es ja gefühlt so, dass wir alle davon überrollt wurden.
Ja und nein. Also die Corona-Pandemie als solche war natürlich in ihrer konkreten Ausprägung nicht konkret vorhersehbar.
Klar,
Aber
ja.
jetzt, ich habe ja von Frühindikatoren geredet, und auch das Beispiel Evergreen passt natürlich perfekt dazu. Diese wachsende Vulnerabilität, also Verwundbarkeit der ganzen Verflechtung der Wirtschaft, der globalen Lieferketten, die wir haben, das sind natürlich alles Gefährdungspotenziale, die es so in dieser Art und Weise, ich sag mal, vor 30 oder 50 Jahren nicht gegeben hätte. Wir haben uns da eine gewisse Richtung bewegt, dass wir natürlich auch von solchen Ereignissen, also wie bei diesen beiden Beispielen, extrem betroffen sind. Und wie gesagt, das Beispiel war vielleicht als solches gar nicht erkennbar, aber als Unternehmen hätte ich mich trotzdem natürlich darauf vorbereiten können, dass so etwas in der Art immer passieren kann.
Und spannend ist vielleicht dazu auch noch ganz kurz, wir haben ja auch gehabt Ebola-Pandemie und solche Sachen. Das sind
Stimmt,
so
ja.
schon erste Sachen dazu gewesen, ne? Das stimmt, ja.
Eine Frage, die vielleicht ein bisschen naiv erscheint, und die stelle ich mal dem Herrn Professor Meyer. Wie unterscheiden sich eigentlich Trends von Megatrends? Also Megatrends hören wir ja immer wieder den Begriff. Ist das jetzt nur ein Größenunterschied oder steckt da noch mehr dahinter?
Ja, danke erstmal für die Frage, weil das ist wichtig. Megatrends, der Bert hat ja schon ein paar erwähnt: Energiewende,
Ja.
Klimawandel, Leben in großen Städten, Nachhaltigkeit. Bei Trends kann man auch nochmal sehen, ich drehe das mal auf das untere Ende, auch so ein bisschen als Voice of the Product. Also es geht nicht nur darum, wie geht es weiter, so in den Großen, sondern wie entwickeln sich Technologien weiter? Was kommt? Ein Trend, zum Beispiel technisches, die KI, die jetzt auch kommt, oder die LLMs, Large Language Models oder wie auch immer. Oder aber auch, das Interessante ist, wenn man sich Patente anschaut, wenn Sie sich die Gesamtzahl der Patente über die Branche hinweg anschauen, können Sie daraus auch Trends ablesen. Das hat man mit einem Werkzeug, mit der TRIZ, TRIZ gemacht und hat daraus abgeleitet technologische Trends, wie sich über Branchen hinweg Produkte sinnvollerweise entwickeln. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, das jeder kennt. Wenn eine Sache funktioniert, mach es doppelt, dreifach, vierfach. Das sehen wir in jedem Supermarkt. Ein Joghurtbecher, ja, dann verkaufe ich vier im Block oder im Kasten oder Verbrennungsmotor. Ein Zylinderkolben funktioniert, also mache ich mehrere zusammen. Also das wäre eine dieser Möglichkeiten. Da gibt es noch viel mehr. Das sind dann aber mehr, wie gesagt, so Voice of the Product in Kombination, die man dann mit Voice of the Customer und diesen Megatrends sieht. Also wo geht das hin? Und wenn man das alles kombiniert, dann bekommt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wo man sich hinentwickeln muss.
Ja. Es gibt natürlich positive Trends, aber es gibt auch negative Trends. Kann man da mal so ein paar Beispiele aufzeigen, wie man da, außer dass das eine gut ist und das andere schlecht, klar, das kann sich jeder selber erklären. Aber haben die was miteinander zu tun? Beeinflussen die sich irgendwie oder so?
Jetzt stellt man schon mal die erste Frage, positiv und negativ, aus welcher Sichtweise? Was für den einen positiv ist, kann für den anderen sehr negativ sein. Ich würde mal mehr so sagen, Trends beeinflussen sich gegenseitig. Also machen wir jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben einen Trend zur Elektromobilität. Das hat auf der anderen Seite die Konsequenz, dass wir mehr Strom brauchen. Das heißt, wir müssen mehr Kraftwerke bauen, müssen mehr regenerative Energiesysteme machen. Schreitet um, dass wir Ladesäulen brauchen, das heißt, Straßen werden aufgerissen. So, da haben wir einen Trend, den wir wollen, aber auf der anderen Seite impliziert das auch andere Trends, wo man sagt, Bequemlichkeit oder Kosten oder sowas. Ich würde deshalb nicht sagen, es gibt positive und negative Trends, sondern einfach, Trends beeinflussen sich gegenseitig. Und da kommt dann eigentlich der Punkt dran, der auch in jeder Firma eigentlich ist, dass man das bewerten muss. Und der eine kommt eben zur Bewertung A, der andere zur Bewertung B. Und ich sage immer Gott sei Dank, weil dadurch gibt es dann mehrere Lösungsmöglichkeiten und die werden sich dann irgendwo am Markt durchsetzen. Das ist eigentlich der Punkt. Aber dass man überhaupt mal sich diese Gedanken macht, das ist eigentlich das Wichtige.
Auf die Frage Richtung positive, negative Trends. Oliver hat natürlich richtig gesagt, das ist zum einen eine Frage der, wie bewerte ich es. Man kann es natürlich auch noch mal, ich sag mal, sachlicher sehen, indem man einfach auf Kennzahlenentwicklungen schaut. Und es gibt natürlich Kennzahlenentwicklungen, die eben nicht nur positiv sein können, sondern es gibt auch einfach natürlich rückläufige Kennzahlenentwicklungen, die dann also negativ wären. Also Beispiel, die verbleibt Restlaufzeit von irgendeiner beliebigen Ressource, die sind ja in der Regel begrenzt. Und je mehr wir davon konsumieren, umso weniger bleibt halt zurück. Und das wäre halt nochmal so ein Beispiel für einen negativen Trend, allein jetzt auf Basis der Kennzahlenauswertung.
Okay, danke schön. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, wie das alles so funktioniert und wie man das so ein Unternehmen auch handhaben kann. Also mein Eindruck ist, dass man schon irgendwie auch agil damit umgehen muss, ne? Also weil ja auch einfach im Weltgeschehen einiges passieren kann, womit man vielleicht nicht so unbedingt gerechnet hat. Man muss dann irgendwie, glaube ich, schon flexibel bleiben und sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen. Dann gibt es aber auch Themen, die begleiten uns Jahrzehnte, ne? Also jetzt wie die Energiewende und so weiter. Wie oft befasst man sich in der Praxis mit Trendmanagement? Also guckt man sich das irgendwie dann ad hoc auch an oder irgendwie einmal im Quartal, einmal im Jahr? Ich habe
Eine
keine
kleine
Ahnung.
Eintagsfliege.
Ja, also meine mit sehr viel Weisheit erzeugte Philosophie heißt einfach, it depends. Also es gibt nicht die eine Antwort, die für alle gleichermaßen richtig ist. Ich empfehle so ein bisschen als Faustregel, dass man diese Trendarbeit so in etwa in der gleichen Frequenz wirklich ernsthaft betreibt, wie man auch seine Strategie updatet. Das ist natürlich bei großen Unternehmen ein sehr viel komplexerer und aufwendigerer Prozess, als es jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb beispielsweise überhaupt leisten könnte. Aber auch für solche kleineren Unternehmen macht es absolut Sinn, es eben nicht einfach komplett vom Tisch runterfallen zu lassen, sondern sich halt in gewissen Zyklen trotzdem einfach mal einen halben Tag oder einen Tag Zeit zu nehmen, um sich selber mal in einem Workshop zu hinterfragen, was bedeuten eigentlich solche Trends für uns? Wie sieht eigentlich unsere Trendlandkarte aus? Ich würde hier gerne noch einen Gedanken mit reinnehmen, zu dem, was der Oliver Meyer eben noch gesagt hat. Er hat es den Begriff der Resilienz geprägt. Und das ist bei diesem Trendmanagement natürlich die Rückseite der Medaille. Das heißt, ich soll eine gewisse Resilienz, also eine gewisse Sicherheit in meinen Handlungen ja auch aufbauen und soll mich aber jetzt nicht quasi von jeder negativen Nachricht in irgendeiner Nachrichtensendung aus der Bahn werfen lassen. Das ist ein gewisses Risiko, wenn man zu viel Trendmanagement macht, dass man einfach dann, ich sag mal, den roten Faden verliert und
alles
und,
schlecht.
alles nur noch negativ sieht. Und das ist natürlich sicherlich auch nicht das, wie es eben sein sollte.
Mhm. Herr Meyer.
Es geht auch nicht darum, jeden Trend sofort immer hinterherzulaufen, sondern die einfach im Blick zu haben und zu sagen, ja, ist das was für mich? Betrifft es mich? Und dann die Frage, muss ich was tun? Und vor allem, wann muss ich anfangen, was zu tun? Das ist ja immer die Entscheidung. Gleich oder Blick halten und beobachten.
Ja.
Kann ja durchaus
Klingt
auch
sinnvoll.
Hinweisen oder es kann ja durchaus sinnvoll sein, eben nicht nur zu fragen, was muss ich tun, sondern genauso einfach mal zu gucken, was macht eigentlich der Rest der Branche, um da auch wieder so ein Instrumentarium aufzubauen, nach dem Motto, ich gucke mal gezielt bei den nächsten Messen, wo ich sowieso hingehe, was machen eigentlich meine beliebten Wettbewerber A, B und C? Machen die irgendwas, aus dem eine Beschäftigung mit diesem Trend eben erkennbar wird, oder schlafen die alle noch den Schlaf des Gerechten? Oder haben sich vielleicht sogar bewusst dafür entschieden, eben mit diesem Trend noch nicht zu arbeiten?
Arbeiten bei Mainova, da steckt mehr dahinter. Wir suchen IT-Experten und Expertinnen wie Sie, die bereit sind, mit uns Großes zu bewegen. Als führender Anbieter für Energiedienstleister aus der Wirtschaftsmetropole Frankfurt bauen wir bei Mainova die Energieinfrastruktur von morgen. Wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt, inklusive Zusatzleistungen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Wie betrifft das eigentlich so Einzelpersonen? Also jetzt sage ich mal einfach, wie wir hier sitzen, also jetzt nicht nur auf Unternehmen gemünzt, die Entwicklung in der Welt oder auch technologische Entwicklungen, also sei es ChatGPT, keine Ahnung was, ne, das betrifft uns ja irgendwie alle. Können Sie da auch was zu sagen?
Also das ist eigentlich auch was Spannendes. Wir sagen immer, Unternehmen müssen sich mit Trends beschäftigen. Ich bin der Meinung, wir müssen uns auch als Person, auch als Arbeitnehmer mit Trends beschäftigen. Schauen, wo geht die Reise hin? Das fängt vielleicht mit sogar was ganz Einfachem an, wo wir auch Trends hinterher oder uns anschauen. Das ist, wenn wir persönliche Urlaubsplanung machen. Wie macht man das heute? Es geht heute ein Trend dahin, mehr grün zu sein. Fliege ich dann noch?
Stimmt,
oder
ja.
Vor allem im Schiff oder sonst was. Das sind so Sachen, die ja auch einen Einfluss drauf haben, die man macht, die jetzt ganz persönlich betreffen. Aber ich glaube, gerade auch in einem Unternehmen sollte man sich als Person auch damit beschäftigen. Was hat das für Auswirkungen? Wo geht die Reise hin? Schauen wir jetzt die Transformationen an. Automobilindustrie, wo ich dann auf einmal sage, naja, meine Fähigkeit, wird das dann vielleicht in Zukunft noch gefragt? Sollte ich mich vielleicht mal schauen, was es für Ausbildungsmaßnahmen, Qualifikationsmaßnahmen geht? Es geht ja nicht darum, dann sofort in operative Hektik auszubrechen, sondern sich zu überlegen, hat das einen Einfluss? ChatGPT. Schönes Beispiel, wo viele heute sagen, oh, das könnte meinen Arbeitsplatz kosten. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin der Meinung, das ist ein Werkzeug. Und wenn ich sage, hey, das betrifft meinen Arbeitsplatz, dann sollte ich mich um dieses Werkzeug kümmern, weil ehrlich gesagt, ChatGPT ist gut, aber so gut ist es auch nicht. Es braucht halt
das
immer
stimmt,
noch die
ja.
Menschen. Und dann kann ich das integrieren und habe nicht die Angst davor. Also insofern ist für eine Einzelperson auch ein Trendmanagement sinnvoll. um mit offenen Augen zu schauen, wo ändert sich was und wie kann ich darauf vielleicht auch früher als mein Kollege reagieren und damit am Markt bleiben. Also damit wird man dann wieder zu dem, was war es vor 20 Jahren, der Ich-AG, mal schauen, was es für mich selber bedeutet.
Naja, ist wahrscheinlich auch besser, so ein Instrument zu beherrschen oder neue Instrumente.
Auf jeden Fall.
Einfach nur nicht zu beachten und Angst davor zu haben. Mhm. Ja.
Okay. Absolut.
Ja, ja. Herr Misching, Sie wollten noch was ergänzen, das sah gerade so aus.
Ja, ich habe eben auch nochmal dran gedacht, dass es natürlich auch jetzt für das wirtschaftliche Wohlbefinden von jedem Einzelnen von uns unmittelbar wichtig ist, sozusagen vor den Trend zu kommen, also vor den Trend zu kommen im Bereich Aktienkauf, vor den Trend zu kommen im Bereich vielleicht Investition in eine Wohnung oder sowas. Da gilt der alte und immer noch richtige Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also gerade dort letztendlich die halt wirklich Wohlstand aufbauen und Kasse machen, sind halt die, die vor dem Trend sind, bevor halt die große Masse aufgewacht ist.
Ja, da greifst du was Schönes aus dem Buch Celsius, wo man sagt, na, die reichen Leute kaufen sich Wohnungen in Skandinavien, weil mit dem Klimawandel wird es hier so heiß, dass es angenehmer ist, dort zu wohnen. Mhm. Also das wäre so
auch eine Fiktion,
es ist ein Buch, ja. Aber es ist so ein Gedanke, der einem durchaus mal kommen kann bei der ganzen Geschichte. Ne?
Das ist nicht abwegig, ne?
Ja. Gut, aber jetzt mal Butter bei die Fische, meine Herren. Was kommt denn auf uns zu? Können Sie sagen, welche, vor allem natürlich technologische, wir sind ja hier ein Technik-Podcast, welche technologischen Trends den Markt bestimmen werden so in Zukunft? Also mal ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich glaube, so ein, zwei Trendthemen haben Sie auch schon genannt, wenn ich mich richtig erinnere, aber gerne durchaus nochmal.
Genau, also ich würde es gerne nochmal trotzdem in die größeren Rahmen der Pistol einordnen. Also dort ist eben T für Technology ein ganz wesentlicher Bestandteil, der natürlich für uns Ingenieure unmittelbar interessant ist. Ich habe jetzt einfach mal als Beispiel das Themenfeld IKT, also Informationskommunikationstechnologie, rausgegriffen. Dort gibt's eigentlich seit über einem Jahrzehnt eine Quelle, die dieses Trendthema sehr stark dominiert. Das ist der sogenannte Hype Cycle, der jedes Jahr veröffentlicht wird von der US-Beratungsfirma Gartner. Jetzt könnte ich sehr, sehr lang und breit drüber reden, wie dieser Halbzyklus funktioniert. Ich glaube, dafür haben wir hier die Zeit. Nicht wichtig ist dort eben einfach nur die Erkenntnis, dort stehen ganz viele Einzeltechnologien drauf, in der Regel zwischen 20 und 30. Das ist sowas wie Cloud Computing und jetzt natürlich diese ganzen KI-Themen und 5G und 6G und alles, was halt in diesem Rahmen IKT überhaupt noch von Belang sein kann. Die werden dort eben relativ früh gelistet als aufsteigende Trends. Sie werden dann beobachtet, wie entwickeln sie sich wirklich. Also werden diese ursprünglichen Erwartungen, die man ganz zu Beginn in diese Technologien gesetzt hat, erfüllen die sich oder sackt es in sich zusammen wie so ein Soufflé, wenn man mit der Nadel reingestochen hat. Das heißt, da kann man sehr, sehr schön auch über mehrere Jahre verfolgen, wie sich bestimmte technologische Trends tatsächlich in der Realität bewähren oder nicht. Und ich habe das jetzt nur mal für das Beispiel IKT genommen. Solche Halbzyklus-Darstellungen gibt es mittlerweile auch für ganz verschiedene Technikbereiche, also für die Fertigungstechnik, für die Automationstechnik. Man findet also im Internet, wenn man halt gezielt mal danach sucht, also in der Regel hat man kein Defizit, keinen Mangel an Trends, den man dort eben findet, sondern man sieht im Gegenteil eigentlich ein Überangebot, wenn man halt danach sucht. Wenn man nicht danach sucht, dann wird man sie nicht finden. Aber wenn man danach sucht, eben ein Überangebot von Trends, die eben auch für die einzelne oder für die eigene Technik eben von Relevanz sind. Oder ich würde noch ein Beispiel nehmen, jetzt dieses Gartner. Die sind zwar sehr einflussreich, aber man kann immer so ein bisschen anzweifeln, ob die Trends, die da draufstehen, eben auch wissenschaftlich immer so die allerhöchste Qualitätsstufe aufweisen. Wer da also Zweifel anmeldet, den kann ich natürlich dann gerne verweisen auf solche mehr oder weniger außer Frage stehende Quellen wie EU-Kommission oder auch Bundesregierung. Wer einfach mal auf die Webseite der Bundesregierung guckt, dort im Beispiel Hightech-Strategie der Bundesregierung, dort sind eben einige auch ganz konkrete Technikbereiche, auch aufgelistet. Oliver Mayer hat ein paar jetzt schon gesagt, Richtung Nachhaltigkeit, Energiewende, Mobilitätswende. Das sind also Technikthemen, die dort von der Bundesregierung auf der einen Seite natürlich als Entwicklungsthemen gesehen werden und natürlich auch, das ist ja auch legitim, dort als Wunschbereiche auch extra herausgestellt werden, wo eben Technik sich auch entwickeln sollte. Also da kann man relativ gut reingucken. Es gibt natürlich auch noch in Bezug auf Technologie insgesamt so größere Entwicklungslinien. Und ich glaube, da kann der Oliver ganz gut was dazu sagen.
Also vielleicht, das ist genau richtig. Es gibt sehr viele Trends, die allgemein sind. Und ich glaube, auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man die sehr, sehr schnell raus. Man ist ja nicht als Firma irgendwie im luftleeren Raum, sondern kriegt auch mit, was die Kollegen alles machen. Und wenn es um Technik jetzt direkter geht, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, die TRIZ, da wo man aus Patenten abgeleitet hat, wo sich Technologien hinbewegen technologisch. Das ist einfach eine Sammlung von 11, das ist also eine angenehme Zahl, mit der man arbeiten kann. So ein Monat Urlaub ist dann eingerechnet, jeden Monat einen Trend mal anschauen. Da kann man auch, suchen Sie danach, gibt es auch Literatur. Die sind halt sehr konkret aus dem, wie sich das wirklich entwickelt hat. Und das wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das sind dann Möglichkeiten, einfach nochmal eine Checkliste, sage ich auch mal so ein bisschen Art, auf eine eigene Produkt oder auf eine eigene Technologie anzuwenden, zu sagen, was könnte denn da alles möglich sein?
Gut. Was mich interessieren würde, wird das eigentlich auch so schon im Ingenieurstudium mit behandelt, Zukunftsmanagement, oder kommt das jetzt eher nicht so vor, dass man das da schon mit lernt oder sich damit
in
beschäftigt.
Welchem Studiengang?
Ja, das wahrscheinlich auch.
Genau, und nicht nur welcher Studiengang, sondern auch wo, an welcher Hochschule. Mhm. Also in meinem Curriculum, ich versuche es eben immer mit einzubauen, sowohl jetzt im Innovationsmanagement als auch im Produktmanagement, dass eben die Studierenden da zumindest mal so auf einer übergeordneten Weise im Studium damit in Kontakt kommen und eben wissen, wie sie damit umgehen können. Es ist allerdings nicht so, zumindest meine Sichtweise, dass das wirklich schon systematisch, großflächig im Ingenieurstudium verankert wäre.
Ja, Curricula verändern dauert ja lange. Entschuldigung.
Ja. Also ich sehe das auch so, vor allem, wenn man dann anschaut, Ingenieurstudiengänge an sich, Elektrotechnik und sowas, da taucht das eigentlich nicht auf. Es taucht bei den Betriebswirtschaftern auf, da hatte ich auch eine Vorlesung, aber bei den Technikern an sich eigentlich nicht, obwohl es eigentlich sinnvoll wäre. Vor allem auch vor dem Hintergrund, es hat sich ein bisschen gewandelt. Früher ging es sehr viel darum, das Wissen zu haben und zu lernen. Also der Ingenieur hat das Wissen gehabt, ja, und dann Management hat dann gesagt, wie wenden wir es an. Heute ist das Wissen eigentlich verfügbar mit dem Internet. Wenn ich etwas nicht weiß, dann suche ich danach im Internet und bekomme es. Und heute geht es eigentlich mehr darum, kombinieren, verknüpfen, das Denken an sich. Und ich sag mal, das ist die Fähigkeit, die gefordert wird oder immer wichtiger wird. Und ich glaube auch, dass sich da die Ausbildung an den Hochschulen und auch in den Schulen ändern werden wird, dass es nicht mehr um das Wissen geht, das man gespeichert haben muss, sondern damit arbeiten und Kapazitäten frei haben muss. Wie kann ich da etwas Neues draus machen? Eben auch im Hinblick darauf, wie kann ich das anwenden, um dann Trends vorherzusagen oder weiterzukommen? Weil das Wissen haben die anderen inzwischen alle auch gleich über das Internet.
Ja.
Das hat sich geändert.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Abschlussfrage, und die schaut auch immer noch mal ein bisschen in die Zukunft, obwohl wir das natürlich jetzt hier schon den ganzen Podcast über hatten als Thema. Aber ja, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Was braucht es, um langfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch zukunftsfähige Produkte zu entwickeln?
Genau, also die Grundtugend ist eben die Bereitschaft, die Zukunftsfähigkeit des eigenen Marktes immer wieder kritisch auf die Probe zu stellen und immer wieder zu schauen, wie wird dieses Marktumfeld sich möglicherweise weiterentwickeln, denn das ist die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, wie ich mich selbst oder wie mein Unternehmen selbst sich weiterentwickeln möchte. So natürlich immer in Verbindung mit der Grundsatzentscheidung, möchte ich eher eine aktive Rolle dabei spielen. Wir müssen ja nicht alle Trendsetter sein, sondern das ist ja okay, wenn wir in manchen Bereichen auch eher Folger sind. Also die aktive Entscheidungswahl, wo möchte ich mich dazu aufstellen? um dann eben einfach, ich sag mal, auf Basis eines gezielten Plans agieren zu können, sich selber eine Strategie aufzubauen, zu schauen, wie Bedürfnisse von Kunden und Anwendern sich entwickeln, wie kann ich was dazu machen, um das eben als Leitschnur seiner Entwicklungsaktivitäten zu machen. Oliver.
Vielleicht kann ich noch ein bisschen was dazu ergänzen. Ich glaube, es ist auch dieses Mindset, diese Bereitschaft, mal aus der Komfortzone rauszugehen. Sehen wir gerade die Transformation heute an, Automobil, wenn es dann heißt, ab Mitte der 30er Jahre gibt es keine Verbrennungsmotoren mehr. Wo dann viele sagen, na ja, das ist noch 10 Jahre, weißt du was, ich bin 50, das betrifft mich nicht mehr. Das sind so die ganz gefährlichen Mindsets. Weil es betrifft natürlich die nachfolgende Generation. Und hier einfach zu sagen, da kommt was, lass uns das offensiv jetzt mal sich anschauen, ohne Angst, und schauen, können wir oder müssen wir Weichen stellen, anstatt zu sagen, ah ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Also diese Einstellung, die, das sage ich jetzt einfach mal
Ist verkehrt.
pauschal,
Ja,
in Deutschland doch ein
ist
bisschen
gefährlich
verbreitet
auch,
ist,
ne?
so, naja, das wird schon nicht so schlimm werden, sondern sagen, okay, lass uns das aktiv angehen, schauen wir mal, was passiert. Wenn das da ist, wird sich meiner Ansicht nach der Rest schon relativ automatisch ergeben. Die Bereitschaft, aus der Komfortzone rauszugehen, und der Rest, ergibt sich dann relativ automatisch. Das ist meine Erfahrung jedenfalls.
Ja, finde
Ist
ich
auch so.
wichtig.
Ist für
Ja.
unseren Technologiestandort
Total.
Deutschland sicherlich die richtige Einstellung.
Absolut,
Absolut.
ja.
Ja.
Gut, ja, dann
Ja,
vielen Dank für
meine
diese
Herren.
tollen Einblicke. Also ich finde, ja, in dem Rahmen unserer Zeit, das so anzureißen,
Ist mal ein bisschen am Deckel gekratzt.
genau, ne? Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir hoffen, dass wir da einen guten Überblick gegeben haben. Und wer noch mehr wissen möchte, der meldet sich einfach gerne. Und wer noch Fragen hat oder einen Kommentar absetzen möchte, macht das bitte gerne unter die Podcast-Folge oder schreibt uns an podcast@vdi.de.
Genau, und dann gibt es auch noch ein paar Shownotes zu der heutigen Sendung und da kann man sich auch noch ein bisschen informieren. Ja, wir bedanken uns bei unseren Gästen, bei Herrn Mitschnick und bei Herrn Professor Meyer, sagen vielen Dank für Ihre Zeit
Gerne, danke.
und für Ihren Einblick in das Thema
Ja.
Trendmanagement. Das hat man so in der Intensität auch noch, glaube ich, nicht so
Ich
gut, nicht
denke
so
auch.
selten, nicht so oft gehört. Genau, alles klar. Und wir grüßen alle und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.